der Warenkorb wurde wirklich verändert.
Man hätte es eigentlich hätte kommen sehen können mit der Silicon Valley Bank, oder?
Reguliert in Belize ist es ein Qualitätsmerkmal.
935% auf 1,5 Jahre. Wer könnte da schon Nein sagen?
Marktgeflüster.
Einen wunderschönen guten Tag zur aktuellen, nämlich der, glaube ich, Nummer 32, zur 32. Folge des Marktgeflüster-Podcasts. Und ihr werdet euch sicherlich als Leute, die nur zuhören und nicht das Bild auf YouTube sehen, wundern, warum ich die Begrüßung mache, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht kann. Der Grund ist, Thomas hat uns erneut im Stich gelassen, wobei sich das zu negativ anhört, dann formulieren wir es positiver. Wir haben Thomas erneut geupgradet. Und Markus leistet mir diese Woche wieder Gesellschaft. Hallo Markus, wie geht's
dir? Hallo lieber Holger. Und ich muss mich direkt einmal beschweren, weil ich bin ja nicht nur Stellvertreter sozusagen, sondern höre den Marktgeflüster-Podcast ja auch gerne. Und jedes Mal endet ihr mit einem Cliffhanger und macht mir Geschmack auf ein neues Thema und dann behandelt ihr es beim nächsten Mal nicht. Das geht wahrscheinlich auch ganz vielen Usern so. Und jetzt bin ich Teil des Problems, weil ihr habt Thomas erwartet und jetzt bin ich dabei. Tut mir furchtbar leid, aber ich gebe mein Bestes.
Das heißt, du bist schuld, dass es zu diesem Cliffhanger kommt, der jetzt kommen ist, der nicht aufgelöst wird. Was war denn der Cliffhanger? Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Schauen, das ist auch das erste Problem schon vermutlich, weshalb es immer zu diesen Cliffhangern kommt.
Der Cliffhanger war, ihr wolltet mehr Geschichten aus dem Goldman-Garten erzählen und du wolltest etwas zum Overnight-Drift erzählen. Das notieren wir uns mal fürs nächste Mal, denn ich würde das gerne nächstes Mal hören.
Wobei ich gerne hernach, wenn wir beim Marktzeug sind, du hast es im Vorfeld schon mir gegenüber erwähnt, einen Kommentar zum Overnight Drift sagen kann. Das hätte diese Woche jetzt großartig funktioniert, vermutlich. Aber komm mal später
dazu. Wir können es auch nachher behandeln, aber mal gucken, ob wir genug Zeit haben.
Bevor ich dich ganz böse Fragen frage, Markus, weil nachdem du jetzt wieder da bist und es heute vielleicht auch ein bisschen um das Thema Anleihen geht, darfst du natürlich später berichten zu der großartigen Performance deines Anleiheportfolios. Aber du hast mir hier vorher was ins Sheet geschrieben und da interessiert mich brennend, was damit gemeint ist. Finanzfluss-Mitarbeiter hast du vorgeschlagen, dass ein Finanzfluss-Schwarzmarkt aufgebaut werden sollte. Was ist das?
Ja. Also Mittwoch war ja Feiertag in Berlin. Das heißt, wieso? Ich konnte Mittwoch.
Stimmt. Berlin hat für den Internationalen Frauentag als einer der wenigen Bundesländer, glaube ich, einen Feiertag ausgemacht, gell? Stimmt, das ist relativ aktuell sogar.
Ja, oder? Relativ aktuell. Genau. Das heißt, Mittwoch konnte ich nicht arbeiten. Man darf ja am Feiertag nicht arbeiten. Das heißt, ich musste mich langweilen und habe mir Gedanken gemacht. Und dann gab es einen Chat bei uns in unserem Discord, in unserem Team-Discord mit einer Wette. Und zwar hat eine Kollegin von mir gewettet, dass N26 nächstes Jahr pleite geht. Ich habe natürlich dagegen gewettet, denn ich bin zahlender Kunde und möchte nicht, dass die pleite gehen, aus eigenem Interesse. Und noch ein anderer Kollege hat auch dagegen gewettet. Und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte man mal so ein Wettsystem, so ein company-internes Wettsystem aufbauen. Und einfachster Fall wäre, jeder zahlt irgendwie einen Betrag X ein und dann wird der Betrag X unter den Gewinnern aufgeteilt und je nachdem, wie das Verhältnis aus Gewinnern und Verlierern ist, ergibt sich dann die Quote. Aber ich hatte gedacht, vielleicht kannst du mir einen Ratschlag geben, wie man so ein System noch spannender gestalten kann.
Also für mich hört sich das ja so an, als versucht Thomas über dich hier heimlich verzweifelt einen Zweitmarkt zu schaffen, um seine Dogecoin Sam Bankman-Fried-Wette an die Finanzfluss-Mitarbeiter zu dumpen und rauszukommen aus der Geschichte, oder?
Na, ich habe es deswegen Schwarzmarkt genannt, weil Thomas davon noch nichts weiß. Das ist sozusagen unterm Radar unter den Mitarbeitern.
Also ich war wirklich nicht vorbereitet, was du damit gemeint hast. Aber was es ja schon gibt, leider in Deutschland meiner Meinung nach immer noch sehr wenig ausgeprägt oder gar nicht möglich. Lasst mich da gerne aus der Community wissen, wenn ich da zu delayed bin. Ich hänge da nämlich ein paar Jahre hinten nach, hab die letzten Jahre nicht mehr drauf geguckt. In den USA und in anderen Ländern ist relativ beliebt Politikwetten. Oder politische Wetten allgemein. Und das kannst du in Deutschland meines Wissens auch machen, aber immer nur mit einem Bookie zusammen. Also du wettest quasi nicht gegen andere Leute, sondern du wettest gegen den Market Maker oder den Bookie, wie man es ja bei Sportwetten, glaube ich, eher nennt.
Das läuft dann so ab wie Sportwetten, oder?
Genau. Der Angebot und Nachfrage nicht Angebot, Nachfrage, sorry, Bid und Ask sozusagen für eine Wette, also beide Richtungen stellt, aber einen schönen Spread dazwischen. Und was es, glaube ich, in Deutschland nicht gibt, aber da könnt ihr mich bitte korrigieren, wenn ich da immer noch falschen Glauben anhänge, sind diese klassischen Wettbörsen, wo, wenn ich wette, dass im Zweifelsfall jetzt nicht zwangsläufig ein Market Maker dahinter steht, sondern dass jemand anders eben die Gegenseite der Wette nimmt. Und die sind natürlich preislich immer attraktiver, solche Wettbörsen, weil da hast du ja durchaus dann Verzerrungen drin und zahlst nicht noch irgendwelche hohen Fees vom Market Maker. Und ich glaube, in Deutschland gibt es das nicht, weil es so eine, ich will es nicht dämlich nennen, aber weil es so eine, zumindest damals war es so eine 5% Wettsteuer oder so gibt, dass das 5%, glaube ich, auf das Volumen der Wette, auf die Wettsumme abgeführt werden müssen. Und dann war immer das Argument, dann lohne sich das nicht mit solchen Börsen. Aber vielleicht irre ich mich da und das ist mittlerweile besser geworden.
Aber wenn wir das schwarz bei Finanzfluss machen, dann müssen wir das ja nicht abführen.
Stimmt, stimmt. Das heißt, oder könntet ihr nicht einfach so eine Cayman Shell Company gründen, die dann diese Wetten, oder sitzt dann in Gibraltar? Das ist doch der Klassiker.
Die so muss dann die Gelder treuhänderisch verwalten und fragt sich dann die ganze Zeit, was mache ich mit dem Geld, was mache ich mit dem Geld, was mache ich mit dem Geld? Und macht dann irgendwas mit dem Geld.
Und dann ist es weg.
Und dann ist es weg.
So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker Just Trade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze Just Trade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei Just Trade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads, die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Aber also der Klassiker ist doch wie früher bei Poker. Du registrierst die Firma in Gibraltar oder in Malta oder wahrscheinlich auch heutzutage Zypern und dann berufst du dich irgendwie auf die EU-Dienstleistungsfreiheit und sagst, ich darf meine Services auch in Deutschland anbieten. Und das ist dann irgendwie rechtlich zumindest eine Grauzone, glaube ich, ob das jetzt wirklich so okay ist oder nicht. Wir nutzen ja auch gerne so Copy-Trading-Scams. Da kommen wir später auch noch dazu.
Da kommen wir auch noch drauf.
Erfahren. Heute geht es um ganz, ganz tollen Sachen. Nee, ich finde das echt cool. Also jetzt mal ernsthaft, macht eine Finanzfluss-Politik-Wettbörse. Fände ich großartig. Würde ich gerne wieder an sowas teilnehmen.
Einfach eine freie Börse, wo jeder seine Wetten einstellen kann und da muss man halt gucken, wer da drauf aufspringt. Und ich würde mich dann, glaube ich, immer auf die Minderheitenseite schlagen, weil dann der Gewinn vielleicht höher ist. Ich weiß nicht, ob das eine dumme Strategie ist, weil ich dann nicht hier damit rechne, nicht die Rechnung ohne die Wahrscheinlichkeit mache, dass es vielleicht anders ausgeht.
Nee, ich glaube nicht, dass es eine dumme Strategie ist. Es ist ja oft so, dass Ereignisse, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einzutreten als nicht einzutreten, dann oftmals von den Leuten, die einschätzen sollen, wie wahrscheinlich es ist, eher überschätzt werden. Also, dass du dich auf die unwahrscheinlichen Sachen bei so Wettbörsen konzentrierst, wenn du eben nicht gegen den Bookkeeper wettest, der dann genau die Ask-Preise stellen kann, dass es passt, oder die Quoten stellen kann, dass es passt. Wenn du gegen andere Leute wettest, ist das, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht mal so eine ungünstige Sache. Und da kommt jetzt mein persönliches FTX auf. Ich hatte mal Geld auf so einer Wettbörse vor 10 Jahren oder sogar länger, 12, 15 Jahre, die hieß Intrade. Und die wurde dann aber geschlossen und mein Geld war, glaube ich, größtenteils weg. Und sie wurde deswegen geschlossen, weil sie hat nicht nur Politikwetten angeboten, sondern auch Wetten auf den Ölpreis. Und dann kam irgendwie der US-Regulator her und hat gesagt, Moment, das ist ja eigentlich ein Future, was ihr da macht. Und ihr macht es, ist ein reguliertes Business und ihr macht es unreguliert, wir killen euch. Dann waren sie, glaube ich, tot.
Und dein Geld war weg?
Ich glaube, ich habe dann 2-3 Jahre später noch ein bisschen was bekommen, aber ich glaube, der größere Teil war weg,
ja. Ärgerlich, ja.
Das übrigens, machst du da bitte nicht.
Um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen mit unserer Dreierwette. Ich habe dann das vorgeschlagen, wir könnten das doch irgendwie so machen, dass jeder einzahlt und so weiter. Aber die anderen beiden wollten gerne um ein Kilo Cashews wetten. Das heißt, wir wetten jetzt um ein Kilo Cashews.
Hat das was mit Geld zu tun oder was ist ein Cashews?
Cashews sind Nüsse zum Essen.
Cashewkerne. Ich war Cashews, aber ich bin auch echt dumm.
Cashews kann man essen. Kann man nicht anlegen, die kann man einfach nur essen.
Egal, was jemand zu mir sagt, die Assoziation ist immer erstmal mit Finanzen.
Was hat das mit Geld zu tun? Ich weiß nicht, ob es ist ein Rohstoff. Nein, es ist verderblich. Es ist ein Lebensmittel.
Ja, wobei, es gibt ja auch verderbliche Rohstoffe, oder? Also Orangensaft Futures zählt ja als Commodity und ist vermutlich verderblich, aber ja. Käme jetzt zu wenig aus.
Wir müssen irgendwann in einer der nächsten, sollten wir nochmal miteinander eine Folge machen, über Schwundgeld reden.
Über was?
Schwundgeld. Geld, was? Das Wert verliert. Verderbliches Geld.
Schweizer Geld?
Nee, Schwundgeld. Geld, das einfach ein Ablaufdatum hat. Und das nennt sich auch umlaufgesichertes Geld, glaube ich. Mhm. Das war mal in der Diskussion lange, bevor es die Niedrigzinsen gab. Wie kann man irgendwie das Geld in Umlauf bringen? Und dann haben immer manche Leute spekuliert, irgendwann wird das Schwundgeld eingeführt und dann kamen die Negativzinsen.
Was sich lustig anhört, ist ja gar nicht so fernab der Realität. Also die PBOC, die Zentralbank in China, hat ja mal mit einem digitalen Yuan und einem Ablaufdatum dafür experimentiert.
Ja, das ist Schwundgeld sozusagen.
Das ist definitiv Schwundgeld. Ja. Und aber ich habe an die Schweizer gedacht, weil bei den Schweizern ist es ja tatsächlich so, doch, dass die Währungsserien ein Ablaufdatum haben.
Also steht auf dem Geldschein ein Ablaufdatum? Nee.
Glaube ich nicht.
Mindestens.
Aber das wäre geil. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so. Die ziehen alle x Jahre, und x ist ein langer Zeitraum, die alten Banknoten ein, die alten Serien ein und tauschen die gegen neue. Also du kannst die einfach umtauschen.
Aber ich kann meinen Franken auch nach 100 Jahren immer noch eintauschen.
Nee, glaube ich eben nicht. Ich habe da mal längere Abhandlung zugelesen, ist auch schon ein bisschen länger her. Deswegen an der Schweizer, wenn sich da was getan hat, lasst mich wissen. Aber da war es eben so, dass es gibt da noch eine lange, lange, lange Grace Period, wo du noch tauschen kannst. Aber es gibt irgendwann ein Datum, wann es nicht mehr geht. Und dann kam da so der Artikel zum Schluss. Das Problem ist, dass in der Schweiz gab es früher ganz viele, man nennt sie doch immer, auch wenn ich den Begriff irgendwie komisch finde, Gastarbeiter vom Balkan, die dann teilweise das Geld einfach mit heimgenommen haben, dort nicht auf eine Bank gelegt haben, sondern unter das Kopfkissen. Und die das nicht wissen, dass das Geld tatsächlich ein Ablaufdatum hat, was dann zum Problem werden kann.
Ja, und wie funktioniert das dann an der Kasse? Ist dann ein Strichcode drauf und die Kasse sagt dann, nö, den Schein nehme ich nicht mehr, oder?
Frag mich bitte nicht. Ich glaube, es könnte tatsächlich sein, dass da eine Seriennummer oder so draufsteht.
Oder da bildet sich Schimmel auf dem, der verdirbt einfach.
Das ist einfach so ein ganzes Papier, das einfach nach einer Zeit lang nicht mehr gut wird. Also wir machen ja jetzt Spaß drüber, aber es gibt ja tatsächlich schon die Überlegung, wie man an den Chinesen sehen kann, dass wenn man irgendwie vielleicht digitalen Euro einführt, dann ist es technisch ja relativ einfach, den mit einem Ablaufdatum zu versehen. Und damit könntest du, wie du sagst, dem Problem entgegenwirken, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit zumindest
bis zur... Oder man nimmt einfach Optionen anstatt digitalem Geld.
Wir handeln ab jetzt nur noch mit Optionen im 100er Hebel. Damit kaufst du morgens dein Brötchen.
Genau. Gut.
Verrückt.
Mir fällt noch ein Hinweis ein. Das könnten wir vielleicht fragen. Also es gibt eine neue Funktion bei Spotify, die haben wir letztens miteinander entdeckt. Vielleicht habt ihr das auch schon entdeckt. Unten unter den Folgen kann man immer eine Frage stellen. Da steht, glaube ich, standardmäßig immer irgendwie drin, wie hat dir die Folge gefallen? Wenn bei uns diese Frage steht, dann haben wir es vergessen, da eine Frage einzustellen. Aber wir können uns ja im Laufe der Podcast-Folge irgendeine Frage ausdenken und dann müssen wir nur irgendwie gucken, dass man die Antworten da einblenden kann und die Frage ändert. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch sehr weit aus dem Fenster und irgendjemand muss es dann machen und ich weiß nicht, wie man es macht.
Da verlassen wir uns einfach drauf, dass wir dieses Problem im Laufe der Zeit lösen können und dass da mindestens wenn Lambo als Frage drin steht, wenn nicht sogar was Inhaltliches.
Vielleicht was Inhaltliches, genau.
Ansonsten würde ich gerne, nachdem der Thomas jetzt nicht da ist und nicht widersprechen kann, dachte ich, ich führe jetzt einfach mal einen neuen Block in diesen Podcast ein. Der soll auch nicht allzu lang sein, aber ihr schickt uns ja oder immer schöne Nachrichten im Laufe der Woche. Ich dachte mal, ich will einfach mal
Noch schnell irgendwie so eine Musik und dann Nachrichten aus der Community. Und dann kommt das, dann ist der Block eingeläutet werden. So schnell hat man das improvisiert.
Haben wir doch schon, dann sprichst du das ab jetzt auf.
Also gibt es den Block schon, diesen Jingle?
Nee, noch nicht, aber jetzt haben wir ihn ja. Du hast das ja gerade reingeflüstert. Perfekt.
Ja.
Nachrichten aus der Community, also eine lese ich direkt vor, die ist an mich gerichtet gewesen und ich habe mir wirklich tiefe Gedanken dazu gemacht. Nicht böse gemeint, aber im Stream mit Finanzfluss, damit ist, denke ich, der Podcast hier gemeint, siehst du so dick und das Gesicht geschwollen aus. Ganz anders als in deinen anderen Videos. Stimmt da was nicht bei den Kameraeinstellungen?
Du hast nicht so eine Fischaugenkamera wie Thomas, ne?
Nee, bei dir sieht man ja schon, oder, dass dein Hintergrund so ein bisschen gewunden ist.
Der Hintergrund ist gewunden und die Nase ganz weit vorne.
Sowas habe ich nicht. Ich schaue in echt tatsächlich so schlimm aus.
Vielleicht sind das die Kopfhörer, die dein Gesicht dicker aussehen lassen. Das ist ja der Unterschied, oder?
Das ist der Unterschied. Ich glaube, es gibt aber noch einen zweiten und ich fand das wirklich interessant, weil mir ist das nämlich auch schon aufgefallen, dass in den Videos schaue ich anders aus als in den sonstigen Videos. Ich glaube, das Problem ist, wie ich hier stehe. Also ich habe meine Kamera, in die ich hier hochgucke. Ich gucke von unten irgendwie hoch und meistens lümmel ich mich dann, also die Leute, die das Video schauen, sehen, wenn ich jetzt normal dastehe, würde ich so dastehen. Und meistens lümmel ich mich dann irgendwie so rein. Und vielleicht wirkt das dazu, dass ich anders aussehe als sonst. Oder der Insta-Algorithmus macht einfach mein Gesicht so, dass es mehr dem neumodischen Schönheitsideal entspricht.
Wahrscheinlich benutzt du aus Versehen immer irgendeinen Filter und siehst dann auch mal geschminkt aus.
Das kann natürlich auch die Antwort sein. Wer weiß.
Ja. Ich hatte auf meiner Handykamera mal eine Zeit lang aus Versehen so einen Beauty-Filter eingestellt, der auch irgendwie das Gesicht dünner gemacht hat. Und ich sah auf Selfies immer extrem komisch aus. Und ich habe nicht kapiert, warum ich auf Selfies so komisch aussehe, bis ich dann diesen Filter entdeckt habe. Also
Was für ein Handy war das?
Das war ein Huawei.
Lustig, dass du es ansprichst, hat nämlich genau dasselbe Problem. Ich glaube, Huawei hat tatsächlich so ein Feature drin, dass es die Gesichter mehr verändert, dass sie dem wahrscheinlich, sage ich jetzt mal ganz plakativ, chinesischem Schönheitsideal entsprechen. Unabhängig von dem Beauty-Filter habe ich aber noch eine wichtige Frage an dich, Markus.
Ja.
Huawei oder Huawei?
Ich habe früher immer Huawei gesagt und habe von einem YouTuber Huawei gelernt und ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe tatsächlich mal ganz kurz einen Chinesischkurs angefangen, aber sehr schnell gemerkt, dass man das irgendwie so nebenbei gar nicht hinkriegt und keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe da ist nichts hängen geblieben.
Ni hao?
Das kann ich, aber du musst es ni hao, glaube ich.
Ich weiß, ich habe es falsch ausgesprochen. Ich habe wahrscheinlich gerade drei Sack Zement bestellt.
Ja, keine Ahnung mehr. Also nagelt uns da nicht drauf fest.
Ich weiß aber sogar noch, wie du es aussprichst. Ni hao, oder? Das erst geht's hoch bei ni und bei hao geht's runter und wieder hoch.
Ja, irgendwas mit runter und wieder hoch habe ich mir auch gemerkt, aber also ich weiß es wirklich nicht mehr.
Nein, das Buch steht noch bei mir im Regal. Die Leute, die uns zuhören, auch noch Mandarin sprechen und uns da korrigieren.
Ja.
Genau, das war das eine, was ich vorlesen wollte. Und das andere, das fand ich einfach bloß ganz nett, lese ich jetzt nicht ganz vor, weil es ein relativ langer Text ist. Wir müssen uns entschuldigen für die Fake News, die wir letzte Woche verbreitet haben. Thomas hatte nämlich erzählt, dass ihm jemand bei dem Event vom, ich glaube, Business Insider Bier über die Schuhe gekippt habe. Dieser jemand hat sich uns gegenüber zu erkennen gegeben und hatte um die Klarstellung indirekt gebeten, es war kein Bier, es war Ginger Ale. Dementsprechend, lieber Jan, ich entschuldige mich hiermit in höflichst und in aller Form, auch im Namen von Thomas, für diese schreckliche Ungenauigkeit, die wir uns haben zu Schulden kommen lassen da und werden uns bemühen, in Zukunft weniger Fake News in diesem Podcast zu verbreiten.
Und wenn man ganz korrekt ist, ist Ale nicht auch ein Bier?
Ist es ein Bier? Jetzt kommt wieder der Der Finanzmensch, der keine Ahnung vom Leben hat.
Ich glaube, Ginger Ale kann man übersetzen mit Ingwerbier, aber in dem Fall hat das, glaube ich, keinen Alkohol. Also ja, Ginger Ale hat keinen Alkohol, ganz klar.
Gut, dann danke, dass wir auch hier einen Alkohol- und Non-Alkohol-Experten haben.
Ich war übrigens Zeuge von dem Event. Ich stand ein bisschen weiter weg und habe mir das amüsiert angeguckt, den Vorfall.
Das kann ich mir vorstellen, wie hast du noch schön Fotos gemacht, hoffentlich.
Ja, genau. Ich habe es gefilmt. Nein. ja, ich stehe immer mit einer Kamera hinter Thomas und film hinter ihm her.
Das haben berühmte Influencer, glaube ich. Also eine Person, die ihnen nachläuft und alles filmt, was sie machen, damit du dann Material für deine TikTok-Reels hast und so weiter.
Ja, da hat Thomas mich noch nicht drauf konditioniert.
Kommt vielleicht noch, wer weiß.
So, dann kommt noch eine etwas verschwörerische Frage.
Oh, jetzt sollen wir die auch noch machen? Oder sollen wir die hinten anstoßen?
Die können wir auch hinten anstoßen. Hängen wir die hinten an, beginnen wir mit einem Cliffhanger und mal gucken, ob es uns hinterher nochmal einfällt. Schaffen
oder nicht.
Ja, ich habe auch eine Mail bekommen von einer Finfluencerin.
Okay.
Wir sagen jetzt nicht, wer
das ist. Wir sagen nicht, es handelt sich definitiv nicht um Lisa von Aktiengramm. Ich wiederhole, es ist nicht. Also es ist sie wirklich nicht.
Es ist sie wirklich nicht. Jetzt suggerieren wir, sie sei es. Nein, eine Finfluencerin, die ab und zu mal bei Instagram mit einem kostenlosen Copy-Trading-Kurs wirbt. Und ich war natürlich wahnsinnig neugierig darauf, mal diese Anleitung von diesem kostenlosen Copy-Trading-Kurs zu bekommen. Und dann habe ich ein unschlagbares Angebot per E-Mail bekommen. Schön, dass du dich meldest. Anbei findest du die Anleitung fürs Copy-Trading, wie du alles Schritt für Schritt einrichtest. Der Trader, ich sage jetzt den Namen nicht, hat seit November 21 eine Gesamtrendite von 935% getradet.
Bedeutet, das hört sich seriös an.
Das ist seriös, ne? Ja,
definitiv. Seriös, auf jeden Fall.
Bedeutet, dass du aus einem Einmalinvest von zum Beispiel 3.000 Euro sage und schreibe 3.105 Euro gemacht hast ohne Zinseszinseffekt. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Was sie nicht erzählt hat, ist, in welcher Zeit. Das ist eigentlich auch ganz interessant, ne? Vielleicht, ja gut, seit November 21.
Und dann kommt das zu dann 1,5 Jahre ungefähr.
Ja, ja. Jetzt kommt aber eigentlich das Interessanteste daran, was es besonders seriös macht. Er hat auch einen Telegram-Kanal, den du dringend abonnieren solltest, damit du immer neue Infos erhältst, zum Beispiel, wie war dein Trading-Tag? oder wann macht er Urlaub? Ja, kann man
erfahren. Das finde ich fürs Traden besonders wichtig. Wann macht
ja,
man?
Das ist, ja, das okay. Ist besonders relevant. Bei Fragen melde dich gerne, aber lies dir zuvor in Ruhe die Anleitung durch. Mit dieser haben schon einige spielend leicht das Konto eröffnet. Steuerfragen bitte googeln. Dazu gibt es jede Menge Artikel. Das ist noch ein sehr netter Hinweis. Fragen dachte, zum Risiko man sollte man vielleicht auch googeln oder Professor Goldgraf fragen.
Ich dachte, jetzt kommt noch das Steuercoaching, das dir noch schnell angeboten wird. Das ist
ja, stimmt, ja, wie man Steueroptimierung machen kann, ja.
Genau. Steuerberatung dürfen sie nicht, aber Steuercoaching, da drückt man sich dann vor der rechtlichen Frage. Ja, hast du dann eröffnet?
Nee, ich habe noch nicht eröffnet. Ich habe die Anleitung noch nicht komplett durch. Was mich irritiert an dieser Anleitung ist, da steht sehr genau, was man machen soll, aber dann steht darunter ganz groß, das ist keine Anlageberatung, ich schließe jegliche Haftung aus. Also ich hätte doch lieber einen Finanzberater, der dann auch haftet für diese Hinweise. Aber gut, es war gratis. Würdest du investieren?
Bei einer Rendite von 935% auf 1,5 Jahre, wer könnte da schon Nein sagen? Also, weil das ist ja deswegen interessant, um das vielleicht mal in Relation zu stellen. Wenn man sagt, so hier so der beste Makroinvestor, Stanley Druckenmiller, der hat so eine Rendite von 30% PA gemacht. Mhm. Und der beste quantitative Hedgefonds, der Medallion Fund von dem Herrn Simons, ich weiß immer nicht, wie man ausspricht, der hat was hat der für eine Rendite gemacht? Nach Kosten waren es auch irgendwie, die Kosten sind pervers hoch, waren es auch irgendwie 30-40% PA über eine lange, lange Zeit. Also komm nicht ansatzweise an die 935 ran, die dieser komische Mensch da vermutlich vom Strand in Dubai aus tradet. Dementsprechend hört sich das doch nach No-Brainer an, oder?
Absoluter No-Brainer und wahrscheinlich macht er auch sehr viel Urlaub. Der hat tatsächlich einen Instagram-Account, wo er vor einem Privatjet steht und am Strand ist und alles Mögliche. Ich finde, das unterstreicht nochmal die Seriosität.
Also vielleicht muss man aber echt dazu sagen, weil ich habe da wirklich Angst, dass sich da einfach noch hin und wieder mal Leute von sowas blenden lassen. Also guckt euch bitte einfach mal an, wie, ich sag mal, Trader, also die Leute, die wirklich nachweisbaren Track Record haben, wie die in Wirklichkeit ausschauen. Einen Hedgefonds zu haben, ist ein Fulltime-Job eigentlich. Das heißt, du hast nicht die Zeit, dass du dich immer vor Privatchats abbildest und gleichzeitig den ganzen Tag noch 8 Stunden im Fitnessstudio verbringst und sonst was. Klar, genau, kann man schon halbwegs einen Work-Life-Balance vielleicht hinkriegen, aber nicht ansatzweise so, wie es diese Menschen auf den sozialen Medien nahelegen.
Ja, außer man verdient Geld damit, dass eben Leute auf deine Plattform kommen und da einzahlen, dann kann man natürlich ganz passiv Geld verdienen mit dem Geld anderer.
Und jetzt die Frage, diese Finfluencerin, wie verdient die damit Geld jetzt? Hat sie dir das einfach so geschenkt, dieses Wissen umsonst? Oder
ja, natürlich, das ist absolut selbstlos und die hat dieses Wissen geschenkt. Nein, es gibt dann noch einen Anhang mit einer PDF hinten dran. Da steht dann irgendwie genau, wo man sich anmelden soll. Und dann Plattform reguliert in Belize übrigens, das ist wichtig zu wissen. Und genau, hier steht dann noch so eine Affiliate. What could possibly go wrong, wenn es reguliert in Belize ist? Das ist ein Qualitätsmerkmal. Hier steht, ist dann noch so ein Affiliate-Code drin, den man mit angeben muss. Ich weiß nicht, warum man den angeben muss. Kriegt man dann mehr Rendite oder kriegt die andere Person dann eine Provision? Ich verstehe das mit Affiliate nicht so richtig.
Also es gibt ja einen schönen Artikel in der Welt, genau zu diesem Copy-Trading-Thema. Jetzt nicht über diese Personen, die du hier investigativ begleitet hast, sondern um eine andere Person, einen Influencer in Dubai, der zusammen mit einer CFD-Trading-Plattform was Ähnliches am Laufen hat. Also diese Plattform zahlt wohl angeblich tatsächlich 700 € Affiliate-Provision für einen Neukunden. Wenn eine Plattform für Neukundengewinnung 700 € an den Werber zahlt, könnt ihr euch denken, was die Plattform mit euch rechnet zu verdienen, dass sie bereit ist, 700 einfach mal upfront abzugeben. Und der Trick, der scheinbar da gefahren wird, ist, woher diese Renditen kommen, dass diese Renditeberechnung immer nur realized ist. Realized. Und das bezieht sich später dann direkt auf unsere Bank im Silicon Valley, die wir noch ansprechen, aber realized. Ah, und will heißen, der Mensch macht dann einfach Trades auf und die im Verlust sind, die macht er nie zu. Und der macht nur die zu, die im Gewinn sind. Und dann hat er halt eine Winrate und eine Monster-Rendite. Aber die Leute, die ihm folgen, verlieren alles Geld, weil ihr in den Verlust-Trades auch mit drin hängt, die aber nicht direkt gesehen werden, wenn ihr sein Profil aufruft.
What?
Und damit kommen wir ja direkt zu dem großen Thema, das du heute ansprechen wolltest, die Silicon Valley Bank. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ich kannte diese Bank vorher nicht, was die macht. Also ich vermute mal, wie der Name sagt, sie sitzt im Silicon Valley. Und wenn sie da sitzt, dann hat sie wahrscheinlich auch was mit Startups zu tun. Tatsächlich finanziert sie Startups in einer relativ frühen Gründungsphase. Grätsch rein, wenn ich was Falsches sage.
Ja.
Und diese Bank hat gestern jedenfalls, der Markt ist ja noch nicht auf, 60%, beziehungsweise ich glaube, die Holdinggesellschaft, die ja dieser Bank gehört, hat 60% Verlust an der Börse gemacht. Was ist passiert?
Genau, du hast schon richtig gesagt, Silicon Valley Bank heißt die Bank, gehört aber zur SVB, also was für Silicon Valley Bank steht, Financial Group, also die börsengehandelte Holding, die hat gestern minus 60 gemacht und zusätzlich zu dem Verlust von minus 60 steht sie jetzt pre-market nochmal bei minus 67. Also on top kommt das jetzt nochmal drauf. Das ist der Zinseszinseffekt nur in Scheiße. Du hast es eigentlich schon beschrieben, was die macht. Also die hat Geld eingesammelt und verleiht das Geld, was ja im Wesentlichen das klassische traditionelle Bankengeschäft ist. Jetzt ist das Problem, sie hat das Geld halt vor allem an Startups im Silicon Valley verliehen, hat da glaube ich so ein Viertel, wenn ich es gestern richtig gelesen habe, Market Share und ist die 16. größte Bank in den USA nach Assets, was mir netterweise ein Kollege aus der Bankenregulierung vorher noch geschickt hatte. Habe ich jetzt nicht verifiziert, falls das falsch ist, dann weiß ich, wen ich dazu an den Pranger stellen kann. Also es ist ein großer Player eigentlich und im Startup-Bereich sowieso. Und das klassische Problem ist, wie vergibt eine Bank Kredite? Sie nimmt halt Kundendeposits an, also Einlagen, und benutzt das dann auf der Kreditseite, um Kredite zu vergeben. Also hast du so einen traditionellen, wie sagt man so schön, Fristentransformation, oder?
Ich kenne das Wort nicht, aber also, du bist aus dem Geschäft.
Du hast kurzfristige Einlagen, weil der Kunde kann ja seine Bankeinlagen jederzeit abziehen, aber du vergibst längerfristige Kredite. Und das traditionelle Problem ist eigentlich immer, wenn zu viele Kunden dann ihre Einlagen abziehen, hast du Liquiditätsprobleme, weil du kannst ja deine Kredite nicht auflösen. Und bei dieser Silicon Valley Bank kamen jetzt, sag ich mal, zwei Sachen zusammen, die es so katastrophal gemacht haben. Punkt eins ist, die hat die Kredite an Startups vergeben. Und jetzt muss man wissen, wenn der Bank einen Kredit vergibt, dann entsteht das Geld scheinbar erstmal aus dem Nichts. Also wenn du jetzt einen Kredit von mir haben willst, buche ich dir auf dein Konto einfach 10 Millionen.
Und für mich kommt das aus dem Nichts.
Genau, das kommt auch aus dem Nichts erstmal. Und ich buche dann auf meiner Aktivseite auch 10 Millionen. Dazu brauche ich das Geld vorher eigentlich gar nicht. Jetzt mal Eigenkapitalvorschriften etc. außer Acht gelassen. Ich brauche das Geld nicht. Ich brauche es erst, und das ist das, was viele Leute, die euch im Internet erzählen, dass Banken Geld erschaffen können, was die immer verschweigen. Ich brauche das Geld schon, nämlich dann, wenn du, Markus, das Geld abhebst. Und jetzt kommt dieses klassische Problem, ich gebe einen Kredit an ein Startup. Das Startup hat bei mir ein Konto, das heißt, der Kredit ist jetzt erstmal auf diesem Konto. Und es wird erst zum Problem, wenn das Startup anfängt, dieses Geld abzuziehen. Dann brauche ich es nämlich irgendwo her, nämlich zum Beispiel durch neue Kundeneinlagen oder durch irgendwas anderes. Und jetzt schätzen so Banken halt natürlich, wie viel ich erwarte, dass meine Startups von der Kreditsumme dann auch wirklich quasi verbrauchen. Und die verbrauchen das Geld dann, wenn sie halt für ihr Business, was meistens ein Verlustgeschäft ist, also man spricht auch von Cash Burn, wenn sie dafür Geld ausgeben und gleichzeitig vielleicht nicht genug Geld von anderen Geldgebern wie Venture Capitalisten, Angels etc. einnehmen können. Und jetzt ist halt das Problem, jetzt kamen die raus und haben Anfang der Woche, glaube ich, schon gesagt, okay, unser Cashburn ist doch krasser als gedacht, weil die Startups weiterhin so viel Geld raushauen, obwohl sie auf anderer Seite nicht so gut finanziert werden. Also die kommen jetzt sind in so ein Liquiditätsproblem ein bisschen gekommen, weil die Startups halt das Geld nehmen und ausgeben. Gleichzeitig aber haben sie das Problem, dass sie zu wenig neue Deposits reinkriegen, weil wenn du im Moment Geld irgendwo parken willst in den USA, dann machst du das halt im Zweifelsfall nicht bei einer kleinen regionalen Bank. Die haben alle das Problem, dass die Bank Reserves gerade richtig nach unten gehen, sondern du schiebst halt in so einen Money Market vor, der das dann bei der Reverse Repo Facility von der Zentralbank anlegt und sicher in Anführungszeichen Rendite generiert. Ja, und jetzt hatten die, das ist das erste Problem. Sorry, dass ich gerade so viel rede.
Aber jetzt kommt als zweites Problem noch irgendwas mit Staatsanleihen hinzu.
Genau. Jetzt ist das zweite Problem, dass diese Bank hatte irgendwie eine Bilanzsumme, glaube ich, 2019 von 80 Milliarden. Jetzt hat sie über 200 Milliarden. Also man hat sich irgendwie gedacht, in dieser Phase, wo Geld gar nichts mehr wert war, nämlich ab Corona, wir sammeln jetzt einfach alles an Geldern ein, was es gibt. Dann können wir mega viel Kredite vergeben. Haben aber erstmal das Problem gehabt, dass sie tatsächlich zu viel Deposits hatten, die sie gar nicht alle in Kredite stecken konnten, in Anführungszeichen. Und was macht man damit? Da kauft man halt dann Staatsanleihen. Also ich hab Kundeneinlagen und ich weiß nicht, was ich mit machen soll erstmal. Dann lege ich es halt irgendwo sicher an, bis ich es für was Besseres brauche, bis ich ein neues Startup finde, dem ich einen Kredit geben kann.
Was so lange gut geht, solange die Kunden ihr Geld nicht haben wollen.
Genau. Und solange die Staatsanleihen kurzlaufende Staatsanleihen sind, ja, die ich sofort ohne Verlust liquidieren kann.
Und wieso haben aber die langlaufende gewählt? Weil sie ein bisschen mehr Rendite haben wollten.
Oder? Genau. Die 0% Rendite, die 2021.
No risk, no fun.
Genau. Die war denn nicht genug. Da haben sie gedacht, dann mache ich lieber irgendwie 2 oder 3% auf super langlaufende Dinger, die ich halt im Zweifelsfall aber nicht ohne Verlust liquidieren kann. Und das war jetzt das zweite Problem. Jetzt haben sie halt irgendwie gesagt, okay, gut, wir müssen mal schauen, dass wir unsere Liquiditätsbasis etwas verbessern können. Also verkaufen wir einfach von diesen langlaufenden Staatsanleihen alles. Also alles, was wir da als, das ist das Zweite, was witzig ist, wie anscheinend so Bilanzierung von Assets auf Bankenseite in den USA läuft. Das waren sogenannte Assets for Sale, wurde das klassifiziert. Das bedeutet, du kaufst was und wenn es Verluste macht, dann schreibst du diese Verluste, vereinfacht gesprochen, nicht in deine Gewinn- und Verlustrechnung rein. Die Verluste entstehen erst, wenn du verkaufst, also ja, beim klassisch deutschen Privatanleger. Ja, und dann haben sie halt ihre 21 Milliarden oder so, die sie an diesen Staatsanleihen und Hypothekenpapieren hatten, verkauft, da einen Verlust von knapp 2 Milliarden drauf gebucht.
Also vielleicht sollte man noch ein kleines Detail erwähnen, dass du als gegeben hinnimmst, nämlich dass diese langlaufenden Staatsanleihen durch die Zinserhöhungen Kursverluste nicht realisiert hatten, aber Kursverluste hatten. Da gibt's so ein schönes Schaubild von so einer Wippe, weiter außen ist die lange Laufzeit und da wippt es sich halt höher. Und weiter innen ist die kurze Laufzeit und da wippt es sich eben nicht so doll. Das heißt, je länger die Laufzeit ist, desto stärker reagiert die Anleihe eben auf Zinsänderungen.
Ich verneige mich vor dir. Erstens, danke, dass du mich da immer unterbrichst, wenn ich zu abschweife. Ich habe das Problem, ich könnte stundenlang darüber reden. Und dieses Wippenbeispiel habe ich noch nie im Kopf gehabt, aber es ist sehr geil.
Hebel ist, also man könnte auch Hebel sagen, aber mit unter Hebel versteht man halt in der Finanzwelt was anderes. Aber es ist eigentlich wie bei so einem Hebel bewegt es sich nicht so weit wie außen.
Wunderschön.
Genau, das heißt, kommen wir nochmal zurück, damit du wieder einsteigen kannst. Also die langlaufenden Staatsanleihen haben an Wert verloren. Solange kein Problem, wie die Bank Liquidität brauchte, also hat sie die alle verkauft, die Verluste realisiert und dann.
Genau. Nichts und dann.
Also nichts oder und dann, schon dann war nein, die Kacke am Dampfen. Oder?
Also sie haben halt zusätzlich zu dem Problem, das wir erst angesprochen haben, haben sie jetzt eben das Problem, dass sie diese Verluste realisiert haben, gleichzeitig eine Kapitalerhöhung angekündigt haben, die sich vermutlich sehr verwässernd auswirkt auf die bestehenden Aktionäre. Das hat allgemein den Aktienkurs schon belastet und dann kamen gestern im Laufe des Tages immer mehr berühmte Stimmen aus der Venture-Capital-Szene, Peter Thiel und noch ein paar andere, die gesagt haben, Leute, zieht euer Geld von der Bank ab, sofort abziehen. Würde ich niemals Geld mehr auf dieser Bank haben. Ist mir viel zu unsicher, zieh ich sofort ab. Und das ist ja die klassische Self-Fulfilling Prophecy. Wenn alle Leute zur Bank laufen und ihre kurzfristigen Deposits abziehen, kriegt jede Bank ein Liquiditätsproblem. Und
Und was ist das Interesse von Peter Thiel? Da gab es ja auch Spekulationen darüber, warum er das gesagt haben könnte.
Die musst du mir jetzt mitteilen. Die kenne ich nicht. Ich kenne eine, aber ich weiß nicht, ob du die meinst.
Die Spekulation ist, Jerome Powell zu zeigen, was passiert, wenn er Zinsen erhöht.
Genau, das ist die Spekulation, dass die VC-Fonds haben ein Problem. Sie haben alle Fake-Preise, die sie an Kunden zeigen, weil sie die hohen Zinsen teilweise noch nicht in den Bewertungen widerspiegeln. Und die einzige Hoffnung, die sie haben, um diese Bewertungskorrektur zu vermeiden, ist, dass Zinsen schnellstmöglich wieder fallen, dass sie dann sagen können, na gut, Zinsen ja wieder gefallen, jetzt bewerten wir auf die aktuell wieder tiefen Zinsen. Dementsprechend könnte man durchaus sagen, dass die VC-Szene das, ich will das denen unterstellen, aber für die wäre es natürlich schon toll, wenn das jetzt so ein systemischer Schock wird, der die Zentralbank zwingt, die Zinserhöhungen aufhören zu lassen.
Ja, und aber das Thema scheint schon Potenzial zu haben, zumindest sind das die Schlagzeilen, die sind natürlich immer so ein bisschen mehr actionreich, als es in Wirklichkeit ist, Potenzial zu haben, wieder so ein Lehman, also die Parallelen zieht man, werden ja unglaublich oft bemüht, weil das letzte Mal bei den Pensionsfonds ist ausgeblieben, der Effekt, aber auch, weil die Zentralbank interveniert hat. Also es hat das Potenzial, eine Kettenreaktion auszulösen oder eher nicht?
Ich glaube eher nicht. Also das ist das, was natürlich jetzt über die Headlines geht. Aber ich habe heute Morgen noch ein paar Einschätzungen von Leuten aus dem Credit-Bereich gelesen. Ja, es kann sein, dass es vielleicht noch die ein oder andere Bank jetzt trifft. Das größere Problem ist aber nicht eine Kettenreaktion, sondern die Tatsache, dass dieses grundsätzliche Problem, dass die Bank Reserves gerade bei den kleineren Banken und mittleren Banken sehr am Schwinden sind, seit Monaten schon. Das kann durchaus dafür sorgen, dass man vielleicht bei diesen kleinen und mittleren Banken noch mehr solche Fälle sehen. Also jetzt nicht als Kettenreaktion, sondern als grundsätzliches Problem von der aktuellen Zinspolitik.
Ja, also vielleicht eher eine Bereinigung als jetzt irgendwie so eine Lawine.
Ja, wobei, jetzt muss man auch sagen, man hätte kommen sehen können mit der Silicon Valley Bank, oder?
Keine Ahnung, ich kannte die bis dato nicht, insofern
Ich kannte die auch nicht, aber Anfang Februar hat Jim Cramer gesagt, die 10 Aktien, die er am interessantesten findet, da ist die Silicon Valley Bank dabei. Das Video ist
natürlich gestern. Die Frage ist, wann ist die interessant? Jetzt ist sie ja billig.
Ja, JP Morgan hat direkt jetzt vor ein paar Minuten oder ein paar Stunden auch nochmal gesagt, jetzt ist sie billig, jetzt kaufen. Aber eine andere lustige Einschätzung, die ich gelesen habe, dass es historisch eigentlich immer eine Scheißidee war, eine Bank, die über 50% gefallen ist, sofort zu kaufen. Siehe Credit Suisse zum Beispiel.
Ja, stimmt. Also erstmal noch ein bisschen warten.
Vielleicht erstmal noch ein bisschen warten oder gar nicht kaufen. Also jetzt, wie gesagt, der Hochpunkt, um das vielleicht nochmal zu sagen, der Hochpunkt in der Aktie war bei $750. Jetzt steht sie vorbörslich bei $40.
Ja, ist doch.
Das verlierst du dein Geld schneller als beim Copy-Trader.
Ja, und du wolltest noch was zum Overnight-Drift erzählen. Also gestern hat sie mit -60% geschlossen und du hattest letztens mal gesagt, dass man eine bombensichere Rendite mit dieser Trading-Strategie machen kann. Und wie viel hätte man damit realisiert? -7 oder in einer Nacht?
Also wenn du die beim Schluss, ja, -64% jetzt im Moment.
Ach so, -64 nochmal on top.
Ja, ja, die stand gestern bei Schluss bei 100 und jetzt steht sie bei 40.
Oh, okay.
Also er hat on top nochmal jetzt über 50% verloren.
Ja. Ja, ich hatte gedacht,
das ist kein gutes Beispiel für Overnight.
Nee, kein gutes Beispiel. Aber man muss es ja streuen. Frage zu den europäischen Banken, da hat man wahrscheinlich nicht das Problem, dass man Verluste erst dann zeichnen muss, wenn sie realisiert sind, oder?
Genau, dieses Spezielle, dass die Bank auf der Asset-Seite Wertpapiere, nämlich die Staatsanleihen, hält und die Verluste erst in Anführungszeichen für das Income-Statement relevant werden, wenn sie die Verluste realisiert, das hast du in Europa nicht, genau.
Okay.
Da werden die Verluste eigentlich dauernd ausgewiesen und tauchen quasi in den quartalsweise Schwankungen entsprechend mit auf.
Also ein amerikanisches Phänomen.
Ja, und was ich gestern übrigens noch gelesen habe, das kann ich noch einwerfen, dass es war die Bank of America, dass die angeblich in ihrer Bilanz über 100 Milliarden von diesen unrealisierten Verlusten drin hat, was ein signifikanter Anteil des Eigenkapitals wäre. Ich habe es nicht verifiziert, ob es wirklich stimmt, aber es war eigentlich eine Quelle, die ganz gut Informationen raushaut.
Und damit sind wir wieder bei den Copy-Tradern. Man muss sie einfach nur nicht realisieren.
Ja, wenn du nicht realisierst, dann sind es ja keine Verluste, genau. Wie bei den Copy-Tradern und bei den Privatanlegern, zumindest in Deutschland. Die Telekom ist kein Verlust, solange du sie nicht verkaufst.
Stimmt. Ja, ich glaube, inklusive Dividenden mittlerweile auch gar kein Verlust mehr, aber ich habe es nicht durchgerechnet.
Ich glaube auch, hatte die Telekom auch lange, also ich glaube, die letzten Jahre hast du damit wirklich eine sehr gute Performance erzielt. Dieses, dass die Telekom immer so verarscht wird als eine scheiß Boomer-Aktie, ich glaube, das kommt halt maximal aus den Worten von so Leuten, die halt all in tech sind und jetzt wahrscheinlich 80% down seit 1,5 Jahren. Und den hörst jetzt auch nichts mehr.
Außer sie eröffnen neue Fonds.
Außer sie, deshalb möchte ich, Herr Thelen, falls Sie zuhören, ich möchte mich hier ganz klar, ich habe Sie nicht damit gemeint.
Also.
Nein. So, darf ich noch eine Sache einbringen? Ja. Und ich entschuldige mich, dass ich so viel Gesprächsanteil heute habe, aber ich habe so massives Mitteilungsbedürfnis an manchen Tagen. Arbeitsmarktdaten kamen gerade.
Ah, ja.
Vor dann, 6 Minuten.
Erzähl.
311.000 neue Jobs geschaffen. Erwartung war 225.000. Arbeitslosenrate, und das ist vielleicht, was der Markt so eher gut findet, er ist tatsächlich ein bisschen gestiegen. Arbeitslosenrate geht auf 3,6% hoch. Und die Lohnzuwächse, also Arbeitslosenrate auf 3,6 hoch, 3,4 ist erwartet worden. Lohnzuwächse waren nur 0,2%, erwartet wurden 0,3%. Höhere Arbeitslosigkeit, weniger Lohnzuwächse, findet der Markt grundsätzlich gut. Und auch wenn es ethisch natürlich hochfragwürdig ist.
Ja, aber der Markt geht to the moon? Nee, ist noch gar nicht offen.
Okay, ein bisschen hoch. Wir sind das so, im S&P sind es so 20 Punkte. Also so, weiß nicht, halber Prozentpunkt ungefähr. Und falls die Leute jetzt zugehört haben und sich denken, Moment, jetzt hat er gerade gesagt, mehr Jobs geschaffen als erwartet, aber die Arbeitslosenrate ist auch höher als erwartet. Das liegt daran, weil es zwei weitere Effekte gibt. Die Jobs aus dem letzten Monat werden oftmals korrigiert. Da habe ich jetzt noch nicht gesehen, inwieweit und ob die überhaupt korrigiert wurden. Sieht zumindest noch nicht auf meinem Ticker drauf. Und die Arbeitslosenrate berechnet sich halt irgendwie Arbeitslose geteilt durch die Labor Force. Und wenn jemand aus der Labor Force aussteigt, weil er sagt, ich kriege eh keinen Jobs, alles scheiße, dann sinkt die Arbeitslosenrate. Genauso erhöht sie sich, wenn viele Leute, das ist eine gute Nachricht dann, eine gute Erhöhung der Arbeitslosenrate, wenn die Leute, die so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, ich suche gar nicht mehr nach einem Job, sagen, okay, jetzt finde ich, habe ich doch die Chance noch, ich suche jetzt einen Job. Dann steigt zwar die Arbeitslosenrate erstmal, aber es ist eigentlich eine gute Nachricht.
Also es ist eigentlich die Zahl der Arbeitssuchenden und nicht die Zahl der Arbeitslosen.
Ich teile die Arbeitslosen durch die Arbeitssuchenden. Ich glaube, so kann man es. Nee, durch die Arbeitssuchenden plus die Beschäftigten. So funktioniert's.
Das sind aber die Zahlen, die vom Arbeitsministerium rausgegeben werden.
Ja.
Aufgrund von Umfragen.
Ja.
Die sonst da draußen nicht so wirklich jeder glaubt.
Ja. Und die statistisch auch noch adjustiert werden um saisonale Effekte. Ich glaube, im Januar wurden eigentlich laut der Umfrage über 2 Millionen Jobs vernichtet. Aber aufgrund der statistisch saisonalen Adjustierung waren es 500.000 neue Jobs geschaffen. Let's go. Nachdem wir diesen Marktteil jetzt vielleicht abschließen können, habe ich eine wichtige Frage an dich, Markus, bevor du uns vielleicht wieder entschwindest. Wie geht's deinem Anleiheportfolio?
Ja, da muss ich dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe lange nicht mehr in mein Portfolio geguckt. Und ich habe aber gerade noch mal reingeguckt, also es ist kein Portfolio, sondern es ist ein ETF, Lux 0XL. Und
Anlageberatung, alle kaufen.
Alle kaufen es, aber wenn ich jetzt hier durch unsere ETF-Suche durchklicke, 1 Monat rot, 3 Monate rot, 6 Monate rot, 1 Jahr rot, 3 Jahre grün. Aber so knapp. Also ja, alles scheiße. Und ja, ich warte noch darauf, dass er to the moon geht irgendwann, wenn die Zinsen wieder sinken. Aber ich glaube, dass die Aktien dann noch mehr to the moon gehen. Also eigentlich ist jeden Moment der richtige Moment, den abzustoßen. Aber ja,
irgendwann. Solange du dich verkaufst, sind es ja keine Verluste.
Das ist richtig, genau. Deswegen will ich die Verluste ja noch nicht realisieren.
Also wenn es nach Goldman geht, dann solltest du ihn, glaube ich, verkaufen. Also ich habe von.
Aber du sagtest, man soll immer das Gegenteil machen von dem, was Goldman sagt. Also behalte ich.
Dann können wir ja in ein paar Monaten nachschauen. Nee, ein Goldman-Stratege hat auf einem Bloomberg-Interview, der Christian Müller-Glissmann, gesagt, dass er weiterhin underweight Bonds wäre. Und dementsprechend, underweight bedeutet nicht unbedingt verkaufen, aber bedeutet halt in einem Multi-Asset-Portfolio das Gewicht im Vergleich zu anderen Assets eher ein bisschen niedriger machen als normalerweise.
Weil er wahrscheinlich darauf spekuliert, dass irgendwann Bonds zwar to the moon gehen, aber die Aktie noch mehr.
Ja, ich glaube, das Argument geht, erstens glaubst du jetzt, wenn Zinsen jetzt vielleicht stärker steigen als erwartet, hast du halt auf der Anleiheseite, auf den langlaufenden Anleihen, die Wippe kommt wieder ins Spiel, mehr Verlustrisiko und dementsprechend wirken sie gar nicht so als guter Diversifikator für Aktien. Ich glaube, damit meine diese langlaufenden. Kurzlaufende Anleihen sind was völlig anders, da habt ihr halt die Wippe deutlich weniger Risiko. Und du kannst ja auf kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen schon um die 3% machen im Moment.
Ja, du hattest irgendwann mal so einen Post rausgebracht, du hattest ein Video in deinem Patreon veröffentlicht, wo du die Korrelationen berechnet hast. Dann habe ich gedacht, komm, das mache ich auch mal. Oh. Und tatsächlich korrelieren die immer noch sehr schwach zum MSCI World, zumindest dieser eine ETF. Insofern habe ich gedacht, na gut, dann passt das ja. Außerdem hattest du ja dann immer diese, wie kann man das nennen, diese nachlaufende Korrelation 30 Tage oder länger in so einen Graphen gezeichnet und da ging die Korrelation, die zeigte da gerade nach unten. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt wieder umgedreht hatte, ich habe es nicht mehr beobachtet. Da habe ich mich dann tatsächlich bestätigt daran gefühlt, diesen Anleihen-ETF weiterhin zu behalten.
Welche Anleihen hat er denn drin?
Der hat Staatsanleihen, inflationsadjustierte Staatsanleihen.
Aha, okay.
Und ich guck mal eben ins Factsheet. Großes Gewicht bei 7 bis 10 Jahre und auch ein großes Gewicht bei 3 bis 5 Jahren. Und ich meine, es sind deutsche, französische, italienische und ich finde gerade die Stelle nicht, aber so hatte ich es in Erinnerung. Ich finde gerade die Länderallokation nicht.
Aber das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die du gerade gesagt hast, sind europäische inflationsgeschützte Anleihen.
Ja.
Das heißt, die haben natürlich einen gewissen Ausgleich, weil Zinsen steigen, würden ja Anleihen eigentlich treffen, tun auch die Inflationsanleihen treffen. Lass es bitte nicht meine Frau hören, die haut mich gleich wieder. aber die Tatsache, dass die natürlich von Inflation profitieren, gleicht das ein bisschen aus. Ja. Und dann sind sie in Euro und der MSCI World ist ja größtenteils in US-Dollar,
oder? Stimmt, ja, das ist richtig. Aber ja, wir können das Thema nächstes Mal wieder aufgreifen. Vielleicht habe ich sie ja dann mal verkauft. Übrigens, was ich im Moment ein bisschen zurückfahre, weil ich da einfach keine Lust mehr drauf habe. Du wirst enttäuscht sein, sind Einzelaktien.
Nein.
In letzter Zeit nicht mehr so viel Lust, mich damit zu beschäftigen. Hab gedacht, komm, ich gehe mal weiter Richtung einfach nur passive ETFs, ganz langweilig. Und hab so ein paar Aktien verkauft, so richtig Lust, alle zu verkaufen, habe ich nicht. Also wenn ich jetzt auch nur die gut laufenden, also die, die im Grünen sind, verkaufe, dann ist ja der Rest vom Portfolio rot, ist ja auch scheiße. Aber ist ja nicht realisiert. Genau. Insofern ja, aber ich habe ein bisschen was davon verkauft.
Was hast du verkauft?
Ich vergesse das immer so schnell wieder. Novo Nordisk habe ich tatsächlich jetzt mal verkauft. Die lief aber immer richtig gut. Jetzt kommt noch von Maersk eine richtig fette Dividende. Die habe ich noch nicht verkauft.
Da wartest du ab, dass die Dividende kommt, dass du Steuern zahlst und dann verkaufst du, oder?
Nee, genau. die Dividende kriege ich, glaube ich, eh auch, wenn ich jetzt verkaufe, weil der Ex-Tag schon
vorbei, ja.
Glaube ich, vorbei ist. Wobei, ich habe es im Kurs noch nicht gemerkt. Ich hätte gedacht, da müsste einfach eigentlich mal einen ordentlichen Rücksetzer machen. Vielleicht kommt er noch. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, was ich alles verkauft habe.
Ich kenne das Problem, aber ich schließe dann auch immer geistig damit ab. Weil ich habe ja auch mein Einzelaktienportfolio zugemacht. Und ein netter Abonnent hat sich gemerkt, welche Aktien ich habe und hat die alle in so ein Musterdepot reingehauen und hat mir das vor kurzem geschickt. Ja, das willst du einfach nicht sehen.
Ja. Ja klar, die laufen immer nur dann gut, wenn du sie in die Hände von jemand anderem gegeben hast.
The Reverse Kramer. The Reverse Goldgraf.
Ja.
Eine Frage, zwei Antworten.
Vielleicht machen wir dann noch die Frage, die wir am Anfang angedeutet haben. Nicht, dass wir wieder einen Vorwurf bekommen.
Genau, wenn ich mich schon beschwert habe darüber. Genau, Inflationswarenkorb.
Ich lese mal vor. Also vielleicht lese ich nicht direkt vor.
Du solltest weil die Anrede der Name auf jeden Fall mit vorlesen.
Was soll ich?
Die Anrede.
Hallo Chef. Voll. Also jemand sagt, er war am Wochenende bei einem Seminar von einem Menschen, den ich auch immer auf YouTube sehe. Der schaut mich da immer an und schreit mich irgendwie mit irgendwas Komischen an. Und der auch die Ehre hatte, glaube ich, bei Jan Böhmermann vorzukommen, oder?
Ich habe länger nicht mehr Jan Böhmermann geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Dann stehe ich auch zu meiner Schande, ich habe Jan Böhmermann noch nie geguckt, seitdem er eine eigene Show hat. Ich kenne ihn immer nur als Sidekick von Harald Schmidt, das ist schon ganz lange her.
Ja, das sind tatsächlich alte Sendungen, die ich mir manchmal auch noch angucke.
Aber er hat ja eine eigene Sendung und er hat, ich habe den Anfang nur gesehen, ich muss mir noch fertig angucken, über so Skalierungscoaches das gemacht.
Ist das diese deutsche Vermögensberatungssendung? Die habe ich tatsächlich gesehen.
Nee, die meine ich nicht, ich nicht, sondern wirklich über so Coaches, die dir beibringen, wie du dein Business skalierst und wie du Neukunden gewinnst.
Ja, das ist wichtig, dass dir jemand einfach so ein bisschen Inspiration einhaucht und dann läuft das Business schon.
Genau, ich finde das auch wichtig,
das ist dass
vor allem
Geld
Leute sagen, die noch nie in einem Konzern oder so gearbeitet haben. Ja. Die können dann immer den wobei, gut, McKinsey-Beratung funktioniert ja nach einem ähnlichen Prinzip, aber sei es drum. Jedenfalls hat dieser Vertriebsclown, das ziehe ich zurück. Also er sagt auf jeden Fall, dieser Vertriebler hat gesagt, dass die Regierung die Inflationszahlen beschönigt, indem sie den Warenkorb, welcher zur Bestimmung der Inflation herangezogen wird, verändert. Er habe das als totale Verarsche hingestellt mit den Inflationszahlen und wir sollen noch mal im Marktgeflüster-Podcast was dazu sagen.
Ja, der hat recht, der Warenkorb wurde wirklich verändert, also das Wägungsschema nennt sich das. Und es hat mich tatsächlich auch geärgert, weil ich wollte historische Inflationszahlen ziehen und die gingen nur zurück bis 2020. Ich weiß nicht, warum das bei, wie heißt diese Datenbank, Genesis, irgendwie noch nicht komplett wieder reingestellt wurde, aber tatsächlich wurde das Wägungsschema angepasst. Das wurde das letzte Mal 2015 geändert und man hat dann auch 2015 als 100 gesetzt. Also auf 2015 wurde der Verbraucherpreisindex normiert und der ist jetzt auf 2020 gleich 100 normiert. Und es erscheint mir plausibel, dass man das ab und zu mal ändert. Also wenn wir jetzt immer noch mit dem gleichen Warenkorb von 1990 arbeiten würden, dann gibt's da keine Smartphones, dann gibt's da keine, oder wie das da heißt, Telekommunikationsdienstleistungen. Das ist ja eines der wenigen Dinge, die billiger geworden sind. Dann wäre das tatsächlich ein Problem. Also muss man das ab und zu anpassen.
Genau, da kann ich dem eigentlich nicht allzu viel hinzufügen. Also der Punkt ist, es gibt tatsächlich so Berechnungen, wenn du den Warenkorb und die Art und Weise, wie berechnet wird, dazu kann ich gleich noch was sagen, von vor 20, 25 Jahren oder länger heranziehst, dann wären die Inflationsraten heute viel, viel größer. Das liegt aber daran, weil gewisse Adjustierungen vorgenommen werden, die in Teilen zumindest Sinn machen, zum Beispiel einen Substitutionseffekt. Also wenn zum Beispiel die Butter teurer wird, kann man ja vereinfacht davon ausgehen, dass zumindest ein Teil der Leute auf Margarine umsteigt und dementsprechend der reine Butterpreis sozusagen nicht den gleichen Effekt hat, wie wenn die Leute nicht umsteigen würden. Sowas wird mit berücksichtigt und was es schon gibt, was ich auch kritisieren würde, ist die hedonischen Adjustments. Also hat man vielleicht schon mal drüber gesprochen. Das iPhone wird ja jedes Jahr teurer, aber es wird auch besser. Es kriegt nämlich immer eine neue Kamera dazu. Und die neue Kamera kann für dich so viel Qualitätsunterschied in deiner Lebensqualität machen, dass das iPhone ja eigentlich billiger wird für dich. Und sowas wird halt einberechnet. Qualitätsverbesserungen, die dann Preissteigerungen ausgleichen können. Ist das totale Verarsche? Also ich glaube, man muss sich von diesem glauben, dass da wirklich jemand da sitzt und mit Absicht die Regierung, ist ja immer das Geil, die Regierung, sind so dunkle Leute, die sitzen da mit so Kutten irgendwo, wie bei der Darkwing Duck und das lachen da die ganze Falle Zeit.
In jedem Falle böswillig.
Immer böswillig, genau. Also ich, klar versuch, das kann man schon sagen, wenn du Politiker bist, da kennst dich du ja wahrscheinlich besser aus als ich, versuchst natürlich alles in dem Licht zu spinnen, dass es für dich gut ist. Aber so Adjustierungen machen Sinn und es gibt ja auch Adjustierungen, die dafür sorgen, dass Inflation höher wird. Zum Beispiel ist vor einiger Zeit, ich glaube es waren 2 oder 3 Jahre, wurde in der europäischen Inflationsberechnung wie sagt man, ohne Äquivalent Rent, ich weiß nicht genau, wie man es bei uns nennt, so heißt es in den USA, mit eingebaut. Wenn du im Eigenheim wohnst und Mieten steigen, hast du ja keine höheren Kosten im Eigenheim. Das sagt man aber, sollte man trotzdem in irgendeiner Art und Weise ins Inflationsmaß mit einbeziehen. Das nennt sich dann eben ohne Äquivalent Rent. Das ist in den USA ein Riesending, wie das berechnet wird, weil es auch delayed ist, 6 bis 9 Monate, also alles ein Problem. Aber als sie das eingeführt haben, ging man davon aus, dass dadurch Inflation ein bisschen sogar höher ist als normal, ohne das wäre. Also nicht jede Adjustierung ist dazu da, um hier irgendjemanden zu verarschen. Aber so Verkaufstrainer sagen das natürlich gerne, weil immer wenn du sagen kannst, die böse Regierung und ich bin der Einzige, der die Wahrheit kennt, dann weiß ich nicht warum, aber das
Das verkauft sich irgendwie gut.
Das verkauft sich gut.
Das macht Reichweite,
ja. Das macht Reichweite und Verkaufstrainer.
Sieht man ja auch bei manchen YouTubern.
Bitte Namen?
Nein.
Nein.
Nein. ich habe hier gerade noch einen Senki-Chart entdeckt.
Ein was?
Ein Senki-Chart, kennst du das? Das sind so Flussdiagramme. Du siehst links Gehalt, das reinfließt und rechts siehst du dann, wohin das fließt. So und so viel zu Wohnen, so und so viel zu täglicher Bedarf, so und so viel zu Investments und so weiter. Die kriegen wir immer von der Community eingeschickt und ich habe bei Mauerstraßenwetten gerade einen gesehen. Der wurde offensichtlich auch mit unserem auf unserer Website mit dem Finanzflussdiagramm erstellt. Und da haben wir ein Budget von 2.300 Euro, Investments 1.084 Euro, davon gehen 100 Euro in Tipico. 84 Euro in den Euro-Jackpot, 150 Euro in einen fünffachen Tesla-Call und 750 Euro in Finanzcoaching. Damit ist man doch gut aufgestellt, oder?
Ich denke, vielleicht macht es Sinn, den Euro-Jackpot noch ein bisschen mit Lotto zu diversifizieren. Ist ja unkorreliert zueinander und verbessert dein Risiko-Return-Profil.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort.
Aber Finanzcoaching, naja.
Ja, wir haben viel über Finanzcoaching geredet und das beste Finanzcoaching ist immer der Marktgeflüster-Podcast mit Thomas und Holger.
Ich wollte sagen mit Markus, also der Podcast hat eigentlich nur wirklich wahre Qualität, wenn Input von außen dazu kommt. Also du bist quasi wie so ein Berater, der hier reinkommt und alles besser macht. Und sobald er geht, wird alles wieder schlecht.
Das lassen wir mal so dahingestellt, das will ich jetzt weder... das will ich jetzt nicht kommentieren. Das muss die Community kommentieren.
Danke, dass du da warst, Markus. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.
Danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Ich warte immer noch, dass du mal nach
dir sprechen durfte.
Ich warte immer noch, dass du mal nach Berlin kommst. Sonst sind ja die einzigen Gelegenheiten, dieser Podcast mal mit dir zu sprechen. Insofern habe ich mich auch sehr gefreut, als Thomas fragte, kannst du einspringen? Ich mache es gerne wieder.
Und ich komme hoffentlich auch bald nach Berlin. Es gibt schon erste Diskussionen bezüglich dieser weitreichenden Reise, die ich vielleicht mal unternehme.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.